Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Morgens 9:30 in Deutschland, kein Schwanz mit dem Knoppers in der Hand. Dafür mit Mikrofon sind wir heute für euch da und damit herzlich willkommen bei Dreierkette VBH Episode 141. Damit wir alle wieder zu dritt versammelt sein konnten, mussten wir eine ganz unorthodoxe Uhrzeit wählen. Und zwar vielen Dank nach Sasbach, vielen Dank dir Hannes, dass wir jetzt am Sonntagmorgen um 9:15 Uhr hier sitzen und eine Aufnahme machen. Naja, es wird dementsprechend eine relativ müde Aufnahme. Der einzige Vorteil ist, alle Geräte sind aufgeladen. Ich sehe alle im Hochkantformat. Das ist ein klarer Vorteil gegenüber einer Abendaufzeichnung. Aber jetzt sind wir mal gespannt, ob die Stimmbänder geölt sind, ob die Synapsen schon geschmiert sind und ob die Fußball-Takes schon bereit liegen. Wunderschönen guten Morgen, Brian. Grüße gehen an den Bodensee.
Guten Morgen. Ja, es ist tatsächlich auch eine ungewöhnliche Uhrzeit, für mich auch. Aber ich bin bereit wie immer und freue mich mit euch, den Tag zu genießen und über Fußball und weitere Dinge zu sprechen. Dann liebe Grüße zurück nach Berlin, wie ich schwer davon ausgehe.
Bin ich mal ganz gespannt, was die weiteren Dinge sind. Ja. Weiß nicht, was Brian heute vorhat, aber gut. Primär hatten wir uns auf Fußball geeinigt. Schauen wir mal, was sonst noch so kommt.
Tja.
Ich habe schon gesagt, ganz liebe Grüße nach Sasbach ins Badische, auf die falsche Seite von Baden-Württemberg. Guten Morgen, Johannes.
Ja, ich grüße aus der richtigen Seite von Baden-Württemberg, nicht nur die richtige Seite Baden-Württemberg, sondern auch der richtige Schwarzwald, nämlich Nordschwarzwald, Mummelsee-Region. Ja, Jungs, freut mich sehr, dass wir das so biegen konnten, dass es klappt, weil tatsächlich hätte ich es sehr schade gefunden, noch eine Aufnahme aussetzen zu müssen aufgrund meiner Reisen. Bisschen ungewohnt die Uhrzeit, aber wir sind ja alles Frühaufsteher. Wir haben unsere wilde Partyleben hinter uns, das heißt, keiner von uns war bis 6 Uhr morgens unterwegs. Ich freue mich sehr und die weiteren Dinge, die Noah ansprechen will, auf die bin ich jetzt auch gespannt.
Ja, also um 6 Uhr morgens kann ich sagen, da war ich schon mit dem Hund draußen, also ich war wirklich wach. Und ansonsten muss man sagen, also Hannes, wenn ich so an den ein oder anderen gemeinsamen Urlaub zurückdenke, du bist definitiv kein Frühaufsteher. Also wenn man bei dir mal morgens um 8 staubsaugt, dann brennt die Hölle.
Ja, ganz kurz, um 8, nachdem wir bis um 3 oder 4 was gemacht haben zusammen, dann fängst du im Italienurlaub an zu saugen um 8. Weißt, Frühaufsteher, klar, also mit dir kann ich nicht mithalten, aber wenn irgendjemand in seinem Urlaub chillen will und jemand um 8 staubsaugt, dann ist, glaube ich, die Empörung durchaus verständlich.
Ja, das muss man halt auch können, weißt du, Hannes, das wahre Frühaufsteher kommen auch dadurch, das ist auch ein Talent. Man muss dazu sagen, dadurch, dass Hannes im Schwarzwald sitzt, hören wir ihn quasi eigentlich basically fast gar nicht. Also wir hören nur so 20% von allem, was er so von sich gibt. Es ist einfach mal so wild guessing. Ich versuche mal ein Gespräch mit jemandem zu führen, den man nicht hört. Beziehungsweise nimm lieber den ins Boot, den ich hören kann, Brian. Ich weiß nicht, wie geht's dir mit dieser Situation?
Naja, also ich bin ja auch Schwarzwälder, beziehungsweise Freiburger und Schwarzwälder, und ich weiß, wie dicht Titanen stehen im Schwarzwald und wie sehr sie auch teilweise eben es verhindern, dass elektromagnetische Strahlen sich den Weg bahnen und das WLAN und die Daten freizuschalten. Deswegen freue ich mich, dass wir beide auf jeden Fall einen guten Draht zueinander haben jetzt zwischen Konstanz und Berlin. Das ist ja auch einige Kilometer Entfernung. Aber ja, ich finde, an so einem schönen Tag wie heute gibt es eigentlich auch echt viele Dinge, die man besprechen muss. Und zwar, es steht heute ein Jubiläum an, aber ich sag nicht welches. Ich löse es erst beim Quiz auf.
Du sagst nicht welches Jubiläum. Vielleicht ist seit neuestem 141 irgendwie eine jubilarische Zahl geworden, kann das sein?
Ich bin gespannt, ob ihr könnt ja mal über die Folge hinweg überlegen bis zum Quiz, was das Jubiläum sein wird, weil ich habe es mir tatsächlich jetzt die letzten Tage wieder aufgefallen, was es da für ein. Wir hören im Hintergrund, wir haben das noch sein WLAN-Daten zu fragen.
Was ist das eigentlich für ein Ausmaß an Unprofessionalität, die Hannes Zähle hier an den Tag legt? Das ist wirklich unglaublich.
Wahnsinn. Aber die Frage ist jetzt, die Frage, die ich mir jetzt schon gestellt habe, weil du hattest im Chat geschrieben, eine Sache. Wurdest du um 7 vom Hund geweckt?
Ja, selbstverständlich. Also das ist seine Uhrzeit so ein bisschen. Mittlerweile schläft die kleine Ida, wie sie ja heißt, unser kleiner Jack Russell Terrier, schläft zumindest die Nacht durch. Also du wirst meistens so mitten in der Nacht irgendwo so zwischen 3 und 4 geweckt. Bis dahin pennt sie sehr gut in ihrem Körbchen. Und dann will sie aber ins Bettchen zu Mama und Papa, wie man so schön sagt.
Wirklich? Ne? Lass dir die rein?
Und Ja, natürlich lassen wir den dann rein, wenn er die Schnauze hält und weiter pennt.
Ganz kurz, nur regt sich nicht auf, dass Walle Mama und Papa sagt.
Ich weiß nicht, was mich an. Da gibt's so viele Sachen, die mich dran aufregen. Da müsste ich dir eine 20-seitige Liste führen.
Also gut, dann Hundebesitzende nimmt man dann den Hund, also wir nehmen sie dann gerne ins Bett. Ja, wir wissen an alle Hundeerfahrene da draußen, ein Hundetrainer, richtet euch nicht auf, verschluckt euch nicht an euren Leckerlis, wir wissen schon Bescheid, dass das, man kriegt das dem Hund dann relativ schwer abgewöhnt. Aber noch ist sie so klein, dementsprechend darf sie dann zu uns ins Bett und ein paar Stündchen bei uns im Bettchen pennen. Aber ab, ich sag so 6 Uhr wird sie dann relativ unruhig, weil sie da dann mal ganz nötig muss. Also okay, da muss man dann schon mal wirklich raus.
Okay, krass.
Und dann gehen wir raus.
Bellt die dann oder wie macht die sich kenntlich? Oder singt sie dann irgendwie Glück auf oder was ist dann da los?
Nee, die guckt mich dann an und sagt, sag mal Scharke. Nee,
asoziale Scharke.
Die fängt dann halt an. Die fängt dann an zu fiepen, wird unruhig, tippelt hin und her, weiß nicht wohin mit sich und im schlimmsten Fall spielt sie Trampolin mit deinem Gesicht und dann weißt du schon Bescheid, alles klar. Wir sollten hier mal tätig werden.
Ich bin ja nach wie vor ein bisschen enttäuscht, dass ihr euren Hund nicht Erwin genannt habt. Also da muss ich sagen, da ist eine Chance vertan worden.
Ja, ich sag mal so, bei der Hundenamenauswahl, ich möchte nicht darüber sprechen, das war eine große Diskussion.
Aber das Gute ist ja praktisch, wenn du jetzt den Hundenamen nicht auswählen durftest, dann ist es ja bei eurem ersten Sohn so weit, dass du ihn Erwin nennen darfst. Also das ist ja der Vorteil, oder?
Wird dann Edin heißen, mein Lieber. Oder Miron.
Edin? Achso, natürlich, ich habe gerade an Edin Terzic gedacht. Ich wusste an ihn so ganz gerade rum, aber klar, Miron ist auch gut. Miro.
Miro, Alter, Miro eigentlich...
Ich habe wirklich auch noch, so doof. Habt ihr eigentlich jemals einen Menschen kennengelernt, der auch Miroslav heißt? Ich kenne nur Miroslav Klose.
Ja, tatsächlich schon. Einen, der kam auch, ich glaube aus Slowenien. Ja, Miroslav Krasnovic war das.
Ah, okay.
Ja, interessant. Falls er uns gerade zuhören sollte, aus irgendeinem Grund. Nee, ganz kurz, ich wollte nur zwischenrufen und fragen, wie ist es denn jetzt mit meiner Verbindung hier durch die Schwarzwald-Tannen? Ist besser geworden?
Entschuldigung.
Erst mal gesund.
Entschuldigung.
Wirklich.
Hör mal, die Pollen fliegen tief bei diesem Wetter.
Ich habe übrigens gerade zu Beginn der Folge direkt eine Lorano geschluckt, damit ich hier die Folge gut überstehe. Aber es ist auf jeden Fall besser geworden. Die Schwarzwaldtannen haben sich gelichtet und wir hören und sehen dein Gesicht in voller Schärfe und in voller Pixelgröße. Wahnsinn, danke.
Sehr schön. Ich wollte auch sagen, bei mir sind tatsächlich die Pollen wieder im Anmarsch. Ich habe am Dienstag ja ein Bewerbungsgespräch und ich hoffe, die denken nicht, dass ich gerade eine Crackpfeife geraucht habe, wenn ich da mit roten Augen auftauche.
Ah, du schepperst dir deine doppelte Ration Pantoprazol, wie heißt es? Nee, nicht Pantoprazol, wie Cetirizin davor rein.
Und dann schlafe ich im Vorraum ein.
Dann schläfst du während des Gesprächs ein. Alle Allergiker da draußen wissen Bescheid, Cetirizin ist stärker als jedes Schlafmittel.
Komplett.
Ja, überleg doch mal, Lorano zu nehmen, weil ich finde, das geht eigentlich ganz gut.
Also, ich glaube, sowohl Waller als auch ich als Heuschnupfen-Menschen haben schon alles durchprobiert. Lorano ist gut, Lorano macht sein Ding, aber Cetirizin ist King unter den Antiallergikern.
Aber das liegt natürlich auch daran, dass ihr so früh nach Berlin gezogen seid. Da konnte sich euer Körper gar nicht dran gewöhnen, an die weiten Felder, an das Gras. Das ist natürlich schon auch eine Gewöhnungstherapie.
Ja, Vorsicht, Verschwörungstheorie meinerseits. Bei mir wurde das erst ganz schlimm durch die Corona-Impfung. Ich hatte das davor nicht. Und dann habe ich Allergien entwickelt. Mit der Corona-Impfung ist ja...
Also, oder durch die Corona-Krankheit.
Oder durch den durch den Spahnsaft, wie ich ihn auch nenne, der mir da reingedrückt wurde.
Ja, du hast halt nicht auf Kimmich gehört. Du hättest auf den Totimpfstoff warten müssen, weil der hätte dir geholfen, weißt du. Ihr seid einfach alle nicht Teil der Matrix.
Gib die Impfe, Jensa!
Kimmich wartet immer noch.
Alter. Das war okay, auch so eine Leidensdiskussion. Schön.
Das ist mittlerweile, ich glaube, das war aus der Kategorie wildestes Intro ever, kann man das auf jeden Fall ablegen, aber jetzt mittlerweile sind alle da, niemand muss mehr niesen, jeder weiß Bescheid, wir sind geimpft und ich würde sagen, jetzt fangen wir mal an, über Fußball und andere Dinge zu reden. Ja, was die anderen Dinge sind, das ist mir immer noch nicht so ganz klar, aber ich fange mal mit Fußball an, wenn es okay ist für dich, Brian, und zwar mit dem DFB-Pokal, der ja bekanntlich seine eigenen Gesetze hat, aber dieses Mal tatsächlich nicht zur Geltung kam, vor allem nicht am Mittwoch, wo ich sagen muss, das Spiel Bayer Leverkusen gegen Bayern München es hat mich einfach überhaupt nicht interessiert. Also es war mir, ich glaube, das war das egalste Spiel der Saison, weil der Ausgang von Anfang an klar war.
Ich sehe deinen Punkt. Wenn man die Bayern verfolgt und die Leverkusener verfolgt, dann war das kein Kräftemessen auf Augenhöhe, was man sich erwartet hatte. Aber als Bayern-Fan, der seit 6 Jahren die Bayern nicht mehr im DFB-Pokalfinale gesehen hat, muss ich sagen, war es doch ein relativ wichtiges Spiel für mich. Ich war ein paar Stunden vor dem Spiel noch in Istanbul und dann haben wir bekanntlicherweise den Abend gemeinsam verbracht, lieber Walle, auf dem Geburtstag von einem Kollegen von uns dreien.
Premium Chaya, happy birthday.
Happy birthday, Premium Chaya. Dementsprechend habe ich das Spiel auch nicht live verfolgen können, zumindest nicht in Gänze. Aber es war mir schon wichtig, weil du hast es gesagt, als wir letztes Jahr Stuttgart auf deinem Handy vor der Kneipe gesehen haben im DFB-Pokalfinale, dass du es mir mal wünschst, dass die Bayern es, während ich in Berlin wohne, schaffen, damit ich eben diese Euphorie mitbekommen kann. Und das ist mir wichtig. Also ehrlicherweise, ich hatte in keinem Moment irgendwelche Zweifel daran, dass wir es schaffen. Also in keiner Sekunde dachte ich, dass Leverkusen gefährlich werden könnte, weil ich das Gefühl habe, dass die Mannschaft richtig Bock hat auf Titel, richtig Bock hat auf Erfolge, auf Rekorde brechen. Dementsprechend ist es ist jetzt soweit. Ich habe die Tickets bestellt, besonders ich habe mich beworben für Tickets. Wir stehen im Finale, das heißt, egal, ob ich jetzt Tickets kriege oder nicht, am 23. Mai ist die Stadt rot-weiß. Oder zumindest ein Teil der Stadt und ich bin sehr happy, Teil davon zu sein.
Nee, hast schon recht, die gesamte Stadt wird rot-weiß sein. Also das mit dem VfB, da seid ihr euch ja wenigstens einig.
Ja.
An der Stelle, das ist so ein bisschen schade, finde ich das. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn im Stadion die zwei Mannschaften die gleichen Vereinsfarben haben, wenn man kaum den Unterschied erkennen kann auf den Tribünen, wer jetzt eigentlich zu wem gehört. Und insbesondere beim DFB-Pokalfinale ist es ja so cool, weil das Olympiastadion ja wirklich getrittelt ist, ein Drittel die eine Mannschaft, ein Drittel die andere Mannschaft, ein Drittel irgendwie VIP-Influencer-Scheiße und man sieht das dann halt wirklich so schön und das ist, wenn das verschiedene Vereinsfarben sind, deshalb umso trauriger eigentlich, dass es jetzt zwei gleiche Vereinsfarben sind, aber Hannes, du hast einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, ich muss damit meine Aussage ein bisschen zurücknehmen, dass es das egalste Spiel war, das gönne ich dir nämlich wirklich, weil wir haben ja schon oft hier darüber gesprochen, wie der Vibe, wie die Atmosphäre in Berlin ist, rund um dieses DFB-Pokal-Wochenende. Also gefühlt ab Donnerstagabend siehst du eigentlich permanent Menschen mit Fußballtrikots durch die Gegend laufen. Und irgendwie macht es Spaß, allein das von außen zu sehen. Und deshalb freue ich mich umso mehr für dich, dass du dieses Jahr das komplett als eigene, also als mit deinem eigenen Verein mitmachen darfst. Und ich hoffe für dich, dass ihr den Breitscheidplatz bekommt als Fanbase, weil das ist irgendwie deutlich cooler als der andere Spot. Und bin ganz gespannt, wo du dich dann da so rumtreibst.
Ja, ich habe auch schon meinen kleinen Bruder Bescheid gegeben, dass er hochfahren soll auf jeden Fall. Ich rekrutiere fleißig Bayern-Fans. Es wird cool, es wird auf jeden Fall cool. Und ich finde es an der Stelle auch sehr schade, dass der liebe Noah nicht der Kontrahent ist, gegen den es da geht. Weil es wäre natürlich auch im Rahmen dieses Podcasts phänomenal gewesen, wenn zwei von unseren drei Mannschaften da vertreten sind.
Ah, das wäre so geil gewesen. Dann hätten wir so eine Tour durch Berlin gemacht, immer permanent die Mikros dabei gehabt und wir hätten so irgendwie den ganzen Tag oder das ganze Wochenende eingefangen. Brian hätte sich für ein Wochenende bei mir einquartiert. Ah, das wäre schon herrlich gewesen irgendwie. Das hätte ich schon gern gesehen, aber es hat irgendwie nicht sollen sein, oder Noah?
Ja, es hat nicht sollen sein. Ich finde, das Spiel war auf jeden Fall, glaube ich, so das DFB-Pokalspiel, was eher in Gedächtnis bleibt diese Woche. War auf jeden Fall sehenswert. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, als neutraler Zuschauer, glaube ich, sehr unterhaltsam. Als ja. Fan der jeweiligen Mannschaften sehr, sehr tragisch auf der einen Seite und vor allem auch nervenzerreißend auf der anderen Seite, je nachdem, wen man da unterstützt hat. Aber ja, also insgesamt, glaube ich, können wir gleich nochmal ins Detail gehen, kann man schon mal sagen, dass die Niederlage leider auch verdient ist, Stuttgart sich da ein bisschen besser angestellt hat und deswegen auch verdientermaßen im DFB-Pokalspieler-Finale steht. Und man muss schon auch ehrlicherweise sagen, im Prinzip geht es ja jetzt nur darum, wer sich von den Bayern abschießen lässt, oder? Also das ist so leider ein bisschen der Vibe gerade. Ich weiß natürlich, der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze und es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass die Bayern da 5-0 gewinnen, aber die Aussichten, gegen dieses Bayern gerade im Finale spielen zu müssen, sind natürlich schon jetzt nicht besonders groß, besonders schön und deswegen ja mal gespannt, wie Stuttgart sich da anstellt. Also wenn sie einen guten Tag erwischen, dann können sie FC Bayern auf jeden Fall wehtun. Ob es halt dann reicht, das Spiel Finale zu gewinnen, es steht auf einem anderen Stern.
Also ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, und ich weiß, ihr habt ein fantastisches Spiel gegen die Bayern hingelegt vor ein paar Wochen. Ich stimme dir da nur bedingt zu bei der Aussage, es ging nur darum, wer sich von den Bayern im Finale abschießen lässt. Ich glaube, das trifft für Freiburg zu, weil ich glaube, Freiburg hätten sie irgendwie aufgefespert. Die hätten sie zum Frühstück gesnackt. Stuttgart, ich glaube, das könnte sich zu einem RB Leipzig, dem neuen RB Leipzig entwickeln, dass sie irgendwie so den DFB-Pokal zu ihrem Wettbewerb machen. Mhm. Und die kommen da jetzt schon ein bisschen mit breiter Brust an, so nach dem Motto, wir sind hier der Titelverteidiger. Und deshalb, es tut mir leid, Brian, an dieser Stelle sagen zu müssen, ich habe ein bisschen gehofft, dass der VfB weiterkommt.
Alter,
Schmerz. Ich war nicht so ganz neutral bei dem Spiel. Einerseits das schwäbische Herz gönnt dem VfB und andererseits erhoffe ich mir davon einfach das spannendere Finale. Und ich glaube und ich hoffe, es kann ganz, ganz schön eng werden dann. Also ich glaube auf jeden Fall enger, als wenn es gegen Freiburg gegangen wäre.
Ich erinnere an der Stelle sehr gerne an die eine Triple-Saison, die wir hatten, nämlich die erste 2012, 2013. Da hatten wir ja Bundesliga schon gewonnen, wir hatten die Champions League schon geholt und der VfB war gar nicht so weit davon entfernt, uns die Party zu verwässern. Sagt man das? Verwässern? Keine Ahnung. Wir haben nämlich nur 3-2 gewonnen, damals mit dem Doppelpack von Martin Harnik. Dementsprechend, ich würde sagen, der VfB hat wieder die einmalige Chance, uns ein großes Erlebnis zu versauen. Ich gehe da ein bisschen mit dir mit, weil der VfB ist spielerisch, ist taktisch auf einem näheren Niveau an den Bayern ran als der SC. Natürlich, ich bin da ganz ehrlich, ich war für den SC Freiburg. Ich habe mir schon dieses Finale, dieses interne VBH-Finale gewünscht. Fußballerisch kann es natürlich schon sein, dass Undav und Co., Olise und Co. ein bisschen mehr die Stirn bieten können. Dementsprechend, es sind zwei verdiente DFB-Pokalfinalisten drin und es ist kein eindeutiger Favorit dabei. Weißt du, also wenn es jetzt wieder so gewesen wäre, dass Bielefeld sich ins Finale stolpert, dann hätten wir sagen können, okay, das wird wahrscheinlich ein 8-0 jetzt auf dem Papier gesehen. Aber dadurch, dass halt eine sehr gut aufspielende Gegenmannschaft gegen die Bayern spielt, ist es so ein bisschen offen.
Ja, das stimmt. Das ist irgendwie gefühlt seit langem mal wieder ein DFB-Pokalfinale, das nicht, was heißt seit langem, also seit 2 Jahren mal wieder ein DFB-Pokalfinale, wo es nicht einen ganz eindeutigen Underdog gibt. Also wir hatten ja mit Lautern gegen Leverkusen 23-24 und jetzt eben 24-25 Bielefeld gegen Stuttgart, wo ja auch jedes Mal eben so der Ligenunterschied zu sehen war. Haben wir jetzt einmal wieder so, also ich glaube gerade Bundesliga Erste natürlich gegen Bundesliga Vierte oder Fünfte. Mhm. Also so auch tabellarisch eng platziert beieinander liegen, das DFB-Pokalfinale hatten wir glaube ich schon lange nicht mehr.
Ja, das letzte Mal war tatsächlich Dortmund-Bayern, als Dortmund die Liga gewonnen hat und Bayern Zweiter wurde. Dementsprechend also auf dem Papier ein sehr interessantes Ding. Und jetzt muss ich kurz einhaken. Ich habe nämlich einen italienischen Fußball-Influencer, dem ich gerne folge, der hat uns gelobt. Nee, ganz kurz, der hat den DFB-Pokal gelobt, hat gesagt, dass es einer der coolsten Wettbewerbe ist, die es je gibt. Und hat an der Stelle den italienischen Pokal, die Coppa Italia, sehr kritisiert. Und etwas, was ich nicht wusste, ist, dass in Italien die ersten 8 Platzierten von der Liga für die darauf kommende DFB-Pokalrunde, also Coppa Italia-Runde, bereits fürs Achtelfinale qualifiziert sind. Hm. Weißt du? Also da gibt es diese Überraschungen, dass ein Fünftligist einen Erstligist in der ersten Runde raushaut, gibt's gar nicht. Und die gehen nur bis zur vierten Liga runter. Also Amateurvereine, die sich dann freuen, weil sie irgendwie, keine Ahnung, Schalke, Bayern oder Kräuter Fürth empfangen dürfen, das gibt's gar nicht bei denen.
Ja, aber da muss man, also einerseits ist es krass, dass die wirklich direkt ins Achtelfinale platziert werden, weil das finde ich eigentlich, das ist ja der ganze Spice des DFB-Pokals. Man muss dazu sagen, im Deutschen geht's ja eigentlich auch nur bis Liga 3 runter und alles darüber hinaus qualifiziert sich über den Gewinn von den Landespokalen. Also wenn da jetzt ein Oberligist rumschwirrt, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir alle Oberligisten qualifizieren, sondern das hat damit zu tun, dass sie zum Beispiel den württembergischen Pokal gewonnen haben oder ähnliches.
Aber es ist ja möglich. Es gibt die Möglichkeit. Also es kann schon sein, dass, keine Ahnung, Rosenheim FC aus Bayern den FC Bayern München rausschlägt, weil sie einfach einen Bombentag erwischt haben. In Italien bleiben so Überraschungen komplett aus. Wusste ich gar nicht, habe ich vor kurzem gelernt.
Ganz kurz, ein Punkt finde ich auch noch interessant. Halbfinale beim Coppa Italia ist Hin- und Rückspiel. Ist auch irgendwie verrückt.
Ja, das ist total schade und da muss man einmal den DFB loben, was wir wirklich selten machen, beziehungsweise die Kommunikationsabteilung des DFBs, dieses Motto, Hashtag Gewinner bleibt, das ist geil. Mhm. Das ist gerade die Besonderheit ja eigentlich des DFB-Pokals, dass es kein Hin- und Rückspiel gibt, sondern wirklich einfach klipp und klar ist, okay, es gibt ein Spiel und Gewinner bleibt. Ja. So eine richtig geile Bolzplatzregel und das Da muss man sie wirklich loben, dass sie das geschafft haben, das Motto auf die große Bühne zu ziehen.
Ja, und ich finde auch, das spricht ja auch dafür, für die letzten Finalisten, sowohl aus der zweiten als auch aus der dritten Liga, dass eben es möglich ist, auch sich irgendwie bis zumindest, sagen wir, bis ins Finale rein durchzukämpfen und eben da auch mal eben die Favoriten auszuschalten. Also gerade Bielefeld letztes Jahr hat ja Bremen rausgeworfen, Freiburg, Gladbach, also alles Erstligisten. Und ich finde, es ist schon bemerkenswert, dass das sieht man jetzt nicht immer unbedingt in den anderen Ligen bei den normalen Pokalwettbewerben. Und ich glaube, auch beim FA Cup ist es so, dass es teilweise Hin- und Rückspiele gibt. Ich weiß nicht, ab wann. Aber ich finde, das ist eben ein ganz besonderer Charme an diesem Wettbewerb. Ich finde, in der Champions League ist es ja gerade der Charme wiederum, dass es das gibt. Ich bin persönlich eher da auch ein Kritiker daran. Aber ich glaube, dadurch, dass die Mannschaften einfach von dem Niveau her gleicher sind oder auf einem ähnlichen Niveau spielen im Gegensatz zum DFB-Pokal, ist das auf jeden Fall eine ganz große Besonderheit bei unserem Pokalwettbewerb, dass ihn vor allem ab dem Achtelfinale eigentlich wirklich so, so reizvoll zu schauen macht. Und ich glaube eben, das Spiel Freiburg gegen Stuttgart hat es bewiesen. Wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz in das Spiel reinschauen, weil ich finde...
Bitte, ja, ja. Ich wollte abwarten, bis du deinen Monolog beendet hast, um dann in den Sportliche zu kommen.
Genau.
Weil du hast es ja schon angesprochen, es war eigentlich wirklich sportlich echt geil zum Zuschauen, das hat total viel Spaß gemacht, war von der Atmosphäre wirklich cool. Der Gästeblock vom SC war pickepacke voll, alle in Rot, das sah ziemlich geil aus und dann hat das Spiel auch wirklich nichts zu wünschen übrig gelassen. Man muss sagen, der VfB Stuttgart ist sportlich absolut verdient weitergekommen, absolut verdient, aber wir müssen über einen Mann sprechen, der aus Wiesbaden kommt, die Kickernote 5,0 erhalten hat. Das ist der Mann in ganz Schwarz vom DFB, Tobias Welz. Und es ist ja nicht so, dass wir wirklich jede Woche darauf warten, dass eine drastisch eklatante Schiedsrichterfehlentscheidung getroffen wird. Wir warten ja wirklich nicht drauf, sondern es ist halt einfach so, dass die Schiedsrichter immer und immer und immer wieder, und damit fühle ich mich sehr bestätigt in meinen Takes der letzten Wochen, und das ist ein Narrativ, könnt ihr euch jetzt schon darauf vorbereiten, das werde ich zu Tode reiten. Diese Welle, die werde ich weiterreiten. Wir hatten wieder einen absoluten Main-Character auf dem Feld, der seine Rolle völlig überzogen hat. Brian, wurde euch der Finaleinzug verpfiffen?
Also ganz kurz, sportlich betrachtet finde ich, und also wenn man auch die Statistiken, Expected Goals anschaut, ist es verdient. Also ich habe von
Noah, sorry, dass ich unterbreche. Du darfst auch undiplomatisch sein, gell? Also der Podcast bietet dir eine perfekte Möglichkeit, dass du hier so bist, wie du bist.
Aber ich muss sagen, ehrlicherweise war ich von meinen Emotionen her schon so sehr, sehr, sehr rational nach dem Spiel. Also da war ich schon so, es hat sich auch nie danach angefühlt, als ob wir das Spiel an uns reißen. Deswegen war ich dann die ganze Zeit so, eigentlich musste es klar sein, dass es klingelt. Es war natürlich bitter, dass es in der 90. plus, was weiß ich, also in der ganz letzten Minute passiert. Und dann am Ende wurde ich dann auch ein bisschen ungemütlich. Aber insgesamt, wenn man das jetzt rückblickend betrachtet, das Spiel, war das sportlich verdient. Aber jetzt nochmal ganz kurz zu unserem Wels im Neckar. So nenne ich ihn mittlerweile, nicht... Der Wels im Neckar hat zugeschlagen und ich weiß nicht, ob da die Pistolenschüsse helfen würden bei so jemand, aber klar, also das ist eine Schiedsrichterleistung, die darf nicht passieren. Ich finde, Tuchel hat das ja damals 2024 schon gesagt, als den Bayern in einer ähnlichen Manier ein Tor verwehrt wurde. Das darf nicht passieren. Das ist einfach verboten, sowas. Du kannst nicht erwarten, dass Spieler auf dem höchsten Niveau die höchsten Leistungen abrufen. Dann holst du da irgendwelche, ich sag's einfach so, wie es ist, leider Amateure ran, die scheinbar nicht ganz verstanden haben, wie, das geht nicht. Also nochmal ganz grundsätzlich, das geht gar nicht. Ich habe während des Spiels gedacht, und ich rede jetzt von der Szene, wo Lukas Höhler kurz nach Beginn der Verlängerung ein Tor schießt, dass das Tor aberkannt wurde wegen einem Foul, dass das Tor aberkannt wurde wegen Abseits. Und ich war so, okay, wir schauen die Wiederholung an. Und erst am nächsten Tag habe ich kapiert, dass der Typ einfach die Situation schon abgepfiffen hat, bevor das Tor entstanden ist. Und das ist natürlich desaströs, wenn auf der anderen Seite in der... 70., 75. Minute ein Abseitstor aberkannt wurde, wo das Abseits 4 Minuten gelaufen lassen wurde. Und da fehlt mir wieder mal die Linie. Und das ist wirklich, das geht nicht. Das geht nicht. Also das kann man nicht machen. Und ich finde, es ist sowas von, und was mich am meisten darüber aufregt, ist, dass es so vermeidbar ist. Fehlentscheidung hin oder her, es kann ja mal passieren, Fehlentscheidung, aber dass man eine Situation zu früh abpfeift. Hallo, wir haben den VAR seit 10 Jahren. Das ist doch bescheuert.
Ja, das Bescheuerte, wie du sagst, finde ich, dass wir seit 10 Jahren müssen wir die 8 Meter Abseitssituation müssen wir durchgehen lassen und dann muss der Stürmer noch aufs Tor zulaufen und muss den Abschluss noch suchen, nur um dann zurückgepfiffen zu werden. Also genau, das wird uns ja seit 10 Jahren eingepläut, dass das eben wichtig ist, damit der VAR dann das Tor überprüfen kann. Das ist ja auch von mir aus richtig, aber dann mach's wenigstens immer so. Also dann mach's doch weiterhin so. Und das, ich kann's nicht verstehen. Ich kann's wirklich nicht verstehen. Und man muss ja auch sagen, dass der Auftritt von diesem Mann begann ja
generell
von Anfang
schlecht,
an, war ja klar, das war ja zum Scheitern verurteilt. Also wer in einem DFB-Pokal-Halbfinale in den ersten 15 Minuten 3 gelbe Karten gibt, was hast du denn vor? Also was denkst du eigentlich, wer du bist? Du bist nicht spielentscheidend. Es ist nicht deine Aufgabe, das Spiel zu entscheiden.
Also meiner Meinung nach darf so ein Schiedsrichter nicht mehr pfeifen eigentlich. Also nicht mehr auf dem hohen Niveau, weil das damit hat er das Recht verwirkt. Ähnlich wie im Champions League. Also es ist ja wirklich genau gleich wie bei Bayern, wo ich auch gedacht habe, also wo das geht auf dem Niveau nicht. Und jetzt nochmal kurz zur Frage zurückbekommen, ob uns der Halbfinaleinzug verwehrt wurde. Das ist natürlich so eine What-If-Situation, I don't know. Aber klar ist, dass wenn das Tor fällt, geht's Spiel anders aus. Also offensichtlicherweise führen wir dann 2-1. Keine Ahnung, wahrscheinlich verlieren wir es auch, aber vielleicht geht es dann eher ins Elfmeterschießen, dann sieht es nochmal ganz anders aus. Dazu muss man noch sagen, in der ersten großen, wichtigen Spielsituation, wo Maxi Eggestein eine Chance hat, kann man auch mal einen Elfmeter geben, ist ein klarer Trittfehler. Mhm. Das ist halt auch wieder so eine Sache, wo ich mir so denke, in ganz vielen Situationen gibt es da Elfmeter. Da finde ich jetzt wieder Fingerspitzengefühl eigentlich angebracht gewesen, in der 17. Minute keinen Elfmeter vielleicht mal zu geben, wo es nicht ganz klar ist. Das ist vielleicht sogar okay. Aber es gibt ganz viele Situationen, wo man eben da hinterfragen muss, die gelbe Karte-Situation. Es scheint ja auch unter den Spielern, da waren sich ja beide Parteien einig, dass dieser Typ auch einmal mit niemandem redet oder seine Aktionen erklärt. Also da ist, finde ich, eine Diskrepanz zwischen Leistung und gesehener Leistung ganz groß, und das finde ich halt einfach ganz problematisch. Und wenn man jetzt auf den Schiedsrichter geht die ganze Zeit, dann negiert man auf jeden Fall auch die Schwächen, die der SC hatte in dem Spiel. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es Main-Character-Moments wieder mal gab, die auch teilweise spielentscheidend waren, und das darf halt einfach im DFB-Pokal-Finale, Halbfinale nicht passieren.
Ja, absolut. Sprichst du auch einen sehr spannenden Punkt an. Ich weiß nicht, habt ihr das Interview von Undav gesehen nach dem Spiel?
Iconic.
Das war ja auch, dass sich ein der in dem Fall Bevorteilte hinstellt und sagt, also sorry, wenn ich Höhler gewesen wäre, ich wäre ausgerastet, weil das ist ja, also zu der Situation, das ist ja, er hat ja nicht mal den Arm draußen, das ist der normalste Körpereinsatz der Welt. Dass Chabot da hinfällt, das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, der Mann wiegt bestimmt 90 Kilo, also der muss irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten sein oder ähnliches, aber das ist einfach kein Foul, und dann stellt sich Undav dahin und sagt, ich wäre ausgerastet, und sagt noch dazu, ich mag den eh nicht, genannt Tobias Welz. Das ist natürlich schon auch ein bisschen rough so von Undav. Ich habe auch das Gefühl, Undav muss gerade so ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu kultig irgendwie wird oder nicht zu doll in dieses alle gegen mich, ich gegen euch alle abrutscht. Das hast du mir auch in seinem Torjubel gesehen, wo er nochmal, er wusste ja, glaube ich, dass Julian Nagelsmann im Stadion war und nochmal sehr deutlich den Namen auf seinem Trikot präsentiert hat.
Ja, sorry, an der Stelle ein bisschen unglücklich, dass der VfB oben den Vereinsnamen hat und unten den Spielername, weil es war so, als ob er den VfB Stuttgart zeigen würde.
Naja, gut, aber das wird er vielleicht auch machen.
Ja, aber ich verstehe, was Walle meint. Also er darf nicht auf Biegen und Brechen cool sein. Also es ist
ja, cool, genau.
dass um ihn dieser Edgy Kult entstanden ist, dass dieses eine Kind da gesagt hat, ja, Undav ist so wie ein Held, ist ja cool, aber er ist nach wie vor ein Nationalspieler, sehr wahrscheinlich Nationalspieler bei der WM, der muss ein bisschen aufpassen, da gehe ich mit, weil er ist ein cooler Typ, wir wissen das alles, seitdem er mit der DM-Tasche da in Herzogenaurach auch aufgetaucht ist, der Typ ist anders als die meisten Fußballprofis, hat echt einen steilen Weg hinter sich. Dementsprechend, er kann mal auch einfach seinen Fußball reden lassen.
Ja, es ist so, bisher fand ich ihn immer so mega nahbar und sympathisch und witzig und sowas. Und wie du gerade sagst, halt einfach anders. Und ich habe das Gefühl, er hat sich jetzt irgendwie über diesen Streit mit Nagelsmann so eine Bad Boy-Image irgendwie aufbrummen lassen. Und da muss er irgendwie, glaube ich, auch, das steht ihm nicht gut, und das finden auch Fans und Trainer, kann ich mir gut vorstellen, auch nicht so nice.
Aber ich finde, also ich gehe mit euch auf ein bisschen Wissen gerade mit, aber ich finde es auf der anderen Seite irgendwie erfrischend ehrlich. Und ich finde es immer wieder, regen wir uns hier drüber auf, über die Plattitüden und über die Floskeln, die mittlerweile Einzug in die Medienwelt des Fußballs gefunden haben. Und ich finde, da ist es manchmal auch irgendwie ganz interessant und spannend zu sehen, wenn ein Spieler mal nicht eben in den klassischen Floskeln spricht, sondern einfach so ein bisschen frei raus. Und ich finde, das war ja auch schon bei Thomas Müller irgendwie immer sehr erfrischend. Die Interviews, die hat man sich angeschaut und dachte, danach war man danach irgendwie ein bisschen schlauer einfach. Und die haben auch was gebracht, weil ich finde mittlerweile, die meisten Presseinterviews sind irgendwelche, ja, irgendwelche Floskeln, die aneinandergereiht werden und wo man am Ende sitzt, so ist, ja gut, weiß jetzt nicht, ob das jetzt mir was gebracht hat oder nicht. Und bei Dennis Undorf ist es auf jeden Fall so, du hast auf jeden Fall einen guten Fernsehmoment. Und im Endeffekt ist das ja auch so ein bisschen Unterhaltung und damit, finde ich, macht es auf jeden Fall Spaß. Und was ich noch sagen wollte, ist natürlich auch herrlich, dass der Mann in der 70. Minute trifft, ne? Also Startspieler trifft in der 70. Minute. Es ist einfach zu gut, diese ganze Nagelsmann-Geschichte. Und was für ein Wahnsinnsbock dieser Mann sich da mit diesen Sachen reingeholt hat. Das ist schon bemerkenswert. Auch diese merkwürdige Entschuldigung. Ich will da gar nicht so viel drauf zu sprechen bekommen. Ich finde es einfach nur lustig, dass es jetzt so ein Living Meme ist, dass der Mann den Ball, das Bein nicht hochkriegt, wenn er 70 Minuten spielt. Und Undorf, muss man sagen, hat gerade ab der zweiten Hälfte hervorragend gespielt, hat das Spiel, ich würde fast sogar sagen, ein bisschen an sich gerissen. Und das können ganz wenige Stürmer momentan in Deutschland.
Ja, wir müssen sagen, der VfB hat es hier geschafft ins Finale, trotz Undorf. Wenn wir mit der Nagelsmann-Rhetorik fahren, ja, trotz Undorf. Trotz Undorfs Tor. Das Tor hat der Mannschaft nicht gut getan.
Ich weiß mindestens einen Mann, der sich nicht über das Undorf-Tor gefreut hat in dem Stadion. Mindestens einen Mann, weiß ich.
Und es war kein Freiburger.
Ja. Ja, ich hoffe wirklich im Sinne des Sports, im Sinne des DFBs, im Sinne unserer aller Hoffnung, dass wir dieses Mal eine WM über die Gruppenphase hinaus überstehen, dass Nagelsmann so ein bisschen sein Ego ablegt und einfach sich denkt so, fuck, Alter, vielleicht ist der doch gerade einfach der beste deutsche Stürmer. Lass den mal aufstellen.
Ich weiß nicht, ob das euch klar ist, aber ich vergesse ab und zu, dass Nagelsmann mittlerweile 3 Jahre Bundestrainer ist. Ich weiß, dass wir gerade über was anderes sprechen, aber das kommt mir gar nicht so vor. Die Zeit rennt irgendwie.
Ja gut, aber das ist halt immer so, dadurch, dass diese Warteperioden, nenne ich sie mal, relativ lang sind.
Ja.
Und deshalb, er wirkt immer noch so wie der neue, frische Trainer, aber es ist halt schon ein paar
ist
Jahre
er nicht.
Dabei. Also, dass die EM ist jetzt auch 2 Jahre her, also, ne?
Der ist krass, ja.
Ich möchte noch ganz kurz den Bogen schlagen, zurück zum Spiel, bevor wir dann weitergehen. Und zwar eben dieses nicht gegebene Höhler-Tor. Und dann war Freiburg aber auch abgemeldet in der Verlängerung. Ganz kurz noch dazu.
Ja.
Also erstmal muss man sagen, es ist auch ein bisschen Glück, dass wir überhaupt in die Verlängerung kommen. Da waren einige Chancen VfB, die Florian Müller krass verhindert. Dann Pfostenschuss. Also da gab es auch die eine oder andere Situation, wo Stuttgart das Spiel entscheiden kann. Freiburg auch, gerade vorm 1-1. Bitter natürlich, dass Suzuki das 2-0 nicht macht. Aber in der Verlängerung ist Freiburg dann relativ krass abgemeldet. Stuttgart läuft an, wie verrückt. Und macht dann eben auch dieses Hammertor durch Thiago Thomas, der meiner Meinung nach, glaube ich, keine andere Situation, also er kann ja keine normalen Tore schießen, habe ich das Gefühl. Der ist wirklich sehr faszinierender Spieler. Und dann nimmt wieder mal der Schiedsrichter Main-Character-Moment ein, gibt, nachdem der Torjubel so 2-3 Minuten gegangen ist, über die 90 Minuten, 3 Minuten Nachspielzeit, wovon schon 1-2 Minuten verbraucht sind, und pfeift dann nach 3 Minuten exakt ab. Klar, Leveling jubelt schon in der Spielzeit, ist klar, dass es dann direkt abgepfiffen wird. Und da denke ich mir auch schon wieder so, ja, aber gegen Bayern habt ihr dann noch länger spielen lassen, weil es dann, also da fehlt mir auch wieder die Linie. Natürlich ist es jetzt ein bisschen Pillepalle und so ein bisschen kleinlich. Und das ist jetzt auch vielleicht auch ein bisschen Fansicht. Aber irgendwie auch da fehlt mir die Linie. Und irgendwie finde ich das irgendwie blöd, dass man dann auch ein bisschen auf dem Druck von dem Spieler her, der ja eben da schon jubelt, also gefühlt war das der Pfiff dann. Also ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber ich fand das irgendwie so ein bisschen unangebracht.
Also ich finde, du musst dich hier nicht für deine Kleinigkeit entschuldigen. Das ist, wenn ich an deiner Stelle säße, hätte ich hier einen 35-Minuten Monolog gehalten, warum dieser Mann nie wieder ein Fußballstadion betreten darf und wie unfair doch der Fußball ist und dass doch alles scheiße ist, wenn man FC Schalke 04 um ein DFB-Pokalfinale gebracht worden wäre, wie es eben Freiburg jetzt in dem Fall passiert ist. Ich finde, du warst da immer noch sehr diplomatisch, hast aber eigentlich alles komplett auf den Punkt gebracht und wie du ja vollkommen richtig sagst, der VfB ist sportlich verdient weiter, die Schiedsrichterleistung war eine völlige Katastrophe. Nichtsdestotrotz hoffen wir uns jetzt ein spannendes DFB-Pokalfinale, oder?
Auf jeden Fall, es ist eigentlich alles vorbereitet für ein Fußballfest. Wenn das Wetter weiterhin so hält, dann ist es ein schöner Tag, ein sonniger Tag, wenn Bayern nach wie vor diesen Zauberfußball spielt und wenn Stuttgart unter der Leitung von Undorf diesen provokanten Fußball und diesen auch schön anzusehenden Fußball bringt, dann ist es auf jeden Fall, wie gesagt, alles gerichtet für ein richtiges Fußballfest.
Und allerletzter Satz dazu, mein lieber Brian, um Hoffnung dir zu geben. Du musst es positiv sehen. Jetzt könnt ihr euch voll und ganz auf euren Europa-League-Titel konzentrieren.
Ja, ich muss sagen, das ist vielleicht auch noch der letzte Punkt dazu aus meiner Sicht. Ich glaube, vom Gefühl her war es bei mir so nach dem Spiel, ja, es ist mega schade, es ist bitter. Aber irgendwie, da ist noch was. Also es ist nicht so irgendwie, also das ist schon echt faszinierend, diese Saison, dass wir da immer noch was haben, worauf man sich, sage ich mal, freuen kann, dass da immer noch was zu holen gibt. Und ich glaube, das hat mir so zumindest ein bisschen Kraft zu geben, das auch so ein bisschen zu überstehen. Auch wenn es ein toughes Spiel war, dass wir da nächste und übernächste Woche nochmal zwei absolute historical Spiele haben.
Ja, nicht nur das, also diese Saison für den SC Freiburg ist ja alles andere als vorbei. Ihr habt eben Europa League Halbfinale und ihr steckt mittendrin im Kampf um die europäischen Plätze
das auch noch,
in der Bundesliga. Also bei euch geht's ja noch wirklich um alles und das ist doch nichts Schöneres als das, als im Mai absolute Crunchtime zu haben mit entscheidenden Spielen. Also wirklich, ich würde nicht tauschen wollen mit dem FC Augsburg, bei dem es gefühlt seit 8 Wochen um nichts mehr geht.
Ja, absolut. Ja? Nein,
also das muss ja brutal langweilig sein.
Klar, die Liga ist auf jeden Fall auch nochmal spannender geworden, dadurch, dass Frankfurt wirklich so eine bösartig Scheiß-Saison spielt. Also das ist ja auch wirklich nochmal ein Level an Bottling, das schon krass ist, dass wir da nochmal so eingreifen können. Und deswegen, klar, also das auch das ist noch spannend. Ich meine, heute, wir nehmen ja sonntags auf, gegen Dortmund, ich bin mal gespannt. Dortmund auch. Den geht es ja eigentlich auch nichts um, geht's ja auch um nichts mehr eigentlich, außer zweiter oder dritter Platz. Das mal sehen, wie die aufspielen. In Dortmund sind wir nach wie vor ja, glaube ich, jetzt nicht so erfolgreich immer, aber mal sehen. Das ist auf jeden Fall schon alles irgendwie surreal, spannend, besonders, historisch, alles zusammen irgendwie und sehr schön.
Zugleich. Wunderbar. Ja, dann schließen wir das Kapitel SC Freiburg DFB-Pokal ab, freuen uns dann ein paar Wochen über das Finale sprechen zu dürfen und kommen jetzt zu unserer lieblingskleinen Verschnaufpause, unserer Rubrik, dem Dreierkette VBH Quiz.
Das Quiz.
Ja Leute, jetzt will ich mal wissen, was sind die anderen Dinge, über die wir heute reden?
Oh oh.
Depression.
Ich habe ja so einen kleinen Hint gegeben, es geht ja um ein Jubiläum.
Du bist 2 Jahre nüchtern.
Walle, was dein Take?
Dein unehelicher Sohn wird halt 3.
Ey, nee, ja, ich muss euch da was mitteilen. Ich weiß es. Du und Captain, also du und Sheriff, haben vor 4 Jahren Rassismus offiziell besiegt. Zudem gibt es keinen Rassismus mehr.
Auch stark. Wir haben tatsächlich, das kann ich euch noch mitteilen, wir haben am Freitag zum ersten Mal den Polver Cup gewonnen. Das war auch irgendwie schön. Zusammen sogar.
Schere hat mitgespielt.
Schere war in Konstanz und hat sich spontanerweise dazu herabgelassen, mitzuspielen und hat auch den ein oder anderen Hattrick beigesteuert, muss man sagen. Es war sehr schön.
Das ist schon erbärmlich, dass wir den nie geholt haben, Walle.
Na, das muss man sagen, damals haben da noch ganz andere Kaliber mitgespielt.
Wir hatten da auch schon den ein oder anderen schweren Gegner, aber das war jetzt auch schön zum ersten Mal, auch diese Trophäe mit einzupacken. Okay, ich löse es jetzt auch mal auf, um was es heute geht. Und es geht zwar nicht um ein Jubiläum von mir, aber es geht um das 40-jährige Jubiläum von der Tschernobyl-Katastrophe. Das ist genau heute, 26. April 1986, explodiert das Atomkraftwerk in Tschernobyl. Und ich habe 4, 5 Fragen dabei für euch, die nichts mit Fußball zu tun haben, sondern ganz allein euer Wissen auffrischen sollen über die Reaktorkatastrophe, die das Ende der Sowjetunion eingeleitet hat.
Finde ich an sich ein super starkes Thema, weil ich finde, wir reden viel zu wenig über Fusion und Nuklearenergie hier.
Wo arbeiten Sie nochmal? Katharina Reiche ist im Telefonat gerade drin geworden.
Ich wollte es gerade sagen, Katharina Reiche freut sich.
Ja, hau raus, aber starkes Thema, komm, hau raus.
Okay, also ich habe jetzt mal ein paar Fragen zusammengestellt. Die erste Frage ist, bin gespannt, ob ihr das Geschichtswissen besitzt. Wer führte die Sowjetunion zur Zeit der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl? War es A. Michail Gorbatschow, B. Nikita Khrushchev, C. Boris Jelzin oder D. Juri Andropow?
Boris Jelzin war ganz gut mit diesem einen US-Präsident, dessen Name mir jetzt nicht reinkommt. Und der war schon in der Zeit, 86. Ich sag Boris Jelzin.
Walle?
Ich habe schon gesagt B.
Khrushchev? Khrushchev war nach Stalins Tod der Präsident, beziehungsweise der Generalsekretär der KDSDPU oder so. Auf jeden Fall, der war es nicht. Es war tatsächlich Michail Gorbatschow, der 1985 der Staatsführer wurde. von der Sowjetunion. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie hieß die nahegelegene Arbeiterstadt von Tschernobyl? Hieß sie Kiew, Minsk, Pripyat oder Odessa?
Wenn ich jetzt logisch denke und wenn das Atomkraftwerk in der Nähe von Wasser gebaut wurde, weil man braucht ziemlich viel Wasser, um die Dinger kühl zu halten und auch für den Atommüll, dann ist es Odessa, weil das eine Küstenstadt ist.
Ich habe wirklich, mit diesem Thema bewegst du dich bei mir in einer absoluten Grauzone. Ich habe keine Ahnung. Ich sag Minsk. Also ich kenne mich mit diesem Thema allgemein auch 0,0 aus.
Aber das
ich
ist
auch
doch
nie explizit damit beschäftigt.
Aber ist doch vielleicht auch ganz gut, tatsächlich einfach mal auch so wirklich, also wirklich, ich war heute auch, heute Morgen, ich muss ja wirklich sagen, ich habe ein bisschen unvorbereitet das Quiz vorher gestellt, aber ich dachte irgendwie, also wenn schon mal so ein Jubiläum auf unsere Folge Aufnahme trifft, dann kann man sich ja auch mal dem kurz widmen. Ich esse immer noch gerne aus dem Schwarzwald die verseuchten Wildschweinsalami, das ist auch noch sehr lecker, nein. Aber das finde ich dann schon spannend. Es ist tatsächlich Pripyat gewesen, die in der Nähe von Tschernobyl steht. Welches Bauwerk umhüllt den Reaktor von Tschernobyl heute? Ist es ein Sarkophag, eine Betonmauer, eine Todeslade oder ein Kuppelgrab?
Ich sage ein Kuppeldings.
Ich überlege gerade, es sind ja viele Bilder gewesen und es haben ja auch alle gesagt, es ist ultra wichtig, dass die russische Angriffe das Ding nicht treffen, weil bla bla bla. Ich gehe mit Antwortmöglichkeit C. Ich weiß nicht mehr, was du, also ich, kannst du das bitte wiederholen?
Es ist Sarkophag, Betonmauer, Todeslade oder Kuppelgrab?
Ja, ich sag Todeslade.
Todeslade, sagst du?
Ja.
Ich muss euch leider enttäuschen, ihr seid beide falsch. Es ist tatsächlich ein Sarkophag aus Blei, der 2016 auf dieses Reaktorgelände gestellt wurde oder gehoben wurde, um einfach nochmal zu verhindern, dass es verseuchte Radioenergie austritt. Okay, kommen wir zur vorletzten Frage. Wie groß ist das Gebiet, das kontaminiert wurde? War es rund 40.000 Quadratkilometer, also so groß wie die Schweiz, rund 355.000 Quadratmeter, so groß wie Deutschland? Entschuldigung, rund 40.000 Quadratkilometer, so groß wie die Schweiz, 355.000 Quadratkilometer, so groß wie Deutschland oder 80.000 Quadratkilometer, so groß wie Österreich? Entschuldigung.
In Österreich.
Also, kann man das messen? Ist es nicht schwer zu messen im Sinne von, wenn da Wasser verseucht wurde und es kondensiert und es regnet irgendwann mal runter und sowas? Also, das hängt ja mehrere Jahre.
Das war nicht die Frage, Hannes.
Ich weiß.
Das war nicht die Frage,
Hannes. Okay, ja, ich sag, so groß wie Deutschland. Ich glaube, das war schon eine sehr verheerende, katastrophale Größe, also, große Fläche, die
es
kaputt war.
Deutschland wäre sehr groß. Also, es ist tatsächlich so groß wie die Schweiz. Doppeltes Saarland habe ich auch heute gelesen. Auf jeden Fall, das entspricht ungefähr der Fläche, die halt wirklich direkt betroffen war, so verstehe ich das. Kommen wir zur letzten Frage.
Die wichtigere Frage ist doch, wie vielen Fußballfeldern entspricht das?
Genau. Ja, also ich finde, entweder misst man mit Fußballfeldern oder mit dem Saarland. Das ist irgendwie immer so eine...
Ja, das ist der Klassiker.
Ich musste heute schmunzeln, als ich wieder gelesen habe. So groß, eine Fläche so groß, doppelt so groß wie das Saarland. Weiß ich, hilft mir auch nur selten weiter.
Wollte ich gerade sagen, als ob irgendjemand weiß, wie groß das Saarland ist.
Ja, das ist wirklich so eine Maßeinheit wie, keine Ahnung, Ellenbogen oder sowas. Kommen wir zur letzten Frage. Woher kommt eigentlich der Name Tschernobyl? Von einem ukrainischen Lyriker, von der Pflanzenart Artemisia vulgaris oder auch Beifuß genannt oder von der sowjetischen Stahlfabrik in der Nähe, die Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet wurde?
Ja, Antwortmöglichkeit ist diese Stahlfabrik da.
Ich nehme die Blume.
Ja, Walle, hier zufälligerweise richtig geraten. Tatsächlich kommt der Name von dieser Blume Beifuß und das ist interessant, das habe ich jetzt heute gelesen auf Trivia bei Wikipedia, meine Lieblingsrubrik. Daher wurde die Nuklearkatastrophe mit einer Stelle aus der biblischen Offenbarung des Johannes in Verbindung gebracht. Und zwar, Zitat, der Name des Sterns ist Wermut, ein Drittel des Wassers wurde bitter und viele Menschen starben durch das Wasser. Deswegen glaubte auch Ronald Reagan, der damalige US-Präsident, dass der Unfall von Tschernobyl in der Bibel prophezeit wurde. Ist das nicht irgendwie noch ein kleiner, schöner Side-Fact?
Klar.
Und damit bin ich auch am Ende von meinem heutigen Quiz über die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, die vor 40 Jahren stattgefunden hat.
Ich finde, wir loben ja uns sehr oft für die Quizze, die wir machen, aber nur, ich bin mal brutal ehrlich und ich sage, es war ein richtig schwieriges Quiz, wo wir beide sehr minimales Wissen zu besitzen und das nächste Mal vielleicht ein bisschen mehr in unsere Richtung notchen kannst.
Ich finde das Wort schwierig finde ich noch sehr nett formuliert. Wir hatten schon spaßigere Quizzes, bin ich das ganz stimmt. ehrlich.
Ja, aber für einen Quiz, was man in 10 Minuten erstellt, ist das, finde ich, so gar nicht mal so schlecht. Tut mir leid.
Ja.
Ja, aber dann, wenn man, ein kleiner Tipp am Rande vom Quiz-Profi, wenn man gar keine Idee mehr hat, dann immer diese Wer war im Kader 2010 Fragen. Das ist immer super.
Ja, aber ich finde, wir können auch einmal oder hin und wieder auch mal den Blick auf gesellschaftliche Ereignisse richten. Wir sind ja auch
nächstes Mal bin ich ja dran und dann wird abgefragt, wer denn eigentlich die Founding Fathers in den USA rübergefahren haben und so Sachen.
Wir sind ja auch ein Gesellschaftspodcast. Zumindest steht es bei mir auf LinkedIn.
Genau. Ja.
Ja, schön.
Na gut, Kinder. Ich würde sagen, Brian, du darfst direkt weitersprechen. Und zwar mit Kicktipp aktuell. Yeah. Geben uns nur einen kurzen Zwischenstand. Der Spieltag ist ja noch nicht ganz durch.
Genau, ich würde auch sagen, momentan ist Johannes Kannes Tagessieger mit 21 Punkten. Das könnte auch so bleiben. Da ist er mit weitem Abstand. Jetzt schauen wir mal, heute sind es nur noch 2 Spiele, deswegen eventuell reicht das sogar, wenn ich heute Glückwunsch sage. Sonst mache ich es nächste Woche, wenn sich's ändert. Und wir haben auch oben gar nicht mehr so viel Veränderung. Franzi setzt sich so ein bisschen ab, 2 Punkte voraus, aber da kann Philipp noch, beziehungsweise Sheriff noch eingreifen. Und unter uns dreien ist es mal wieder so, dass Hannes da richtig rasiert. Das ist echt nervig langsam. 16 Punkte zu 12 Punkten von mir und Walle 14. Also das ist zwischen Walle und mir entscheidet sich wahrscheinlich der Platz 2 mittlerweile. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, ich komme noch an Hannes ran.
Ja, es sind 5 Punkte zwischen uns beiden, Brian. Und du hast dann wieder 5 Punkte auf Hannes. Also so ganz durch ist die Geschichte noch nicht. Und vor allem muss man ja sagen, Sheriff könnte auch sogar seinen Platz 2 noch verlieren, weil Timo ist auf 2 Punkte rangerückt, ne?
Absolut. Da ist noch nicht der Markt verlaufen, da ist noch nicht der Drops gelutscht und deswegen bin ich mal gespannt, wie die Lage nachher und nächste Woche aussieht.
Die Messe ist noch nicht gelesen, auch wenn wir uns am Sonntagmorgen befinden. Dann bleiben wir mal schön im Thema Fußball, bewegen uns weiter weg von Tschernobyl und sprechen über die Bundesliga, wir sprechen über das Spiel FC Bayern München gegen den FSV Mainz 05. Die Münchner haben sich eine neue Regel überlegt für die Bundesliga, damit es wenigstens annähernd spannend wird. Wollen sie in Zukunft bei jedem Auswärtsspiel mit -3 Toren starten? Das ist so das Grundkonzept, das sich der FC Bayern jetzt überlegt hat. Und zwar war es ja ein torreiches Spiel, ein spektakuläres Spiel. Sie haben wie gegen Freiburg schon dem Gegner 3 Tore Vorsprung gegeben, um dann eiskalt in Halbzeit 2 zurückzuschlagen. Ja, stimmt, gegen Freiburg waren es 2 Tore, ne?
Ja.
Na gut. Also das ist quasi, 2 Tore waren ihnen zu langweilig, jetzt haben sie es mit 3 probiert. Ich weiß nicht, wer das nächste Auswärtsspiel für die Bayern ist, aber da werden sie dann 4 Tore Vorsprung wahrscheinlich gewähren.
Es ist brutal.
Und Hannes, ich meine, wir können ja jetzt wirklich nichts mehr dafür. Also ich weiß nicht, wie man das sagen kann, aber so ein 3-0 zur Halbzeit holen wirklich die wenigsten Mannschaften auf. Und ich dachte tatsächlich, als ich den Live-Ticker verfolgt habe, weil ich war an dem Moment am Mummelsee spazieren, falls das irgendjemandem was sagt, und ich habe mit dem kleinen Kinder von meinen Cousins den Live-Ticker verfolgt, weil die sind Gott sei Dank auch alle Bayern-Fans hier, dann haben wir gesagt, so, okay, es ist vorbei. Also weißt, die Bayern haben die Meisterschaft geholt, am Dienstag steht mit Paris das wichtigste Spiel der Saison an, so, es ist okay, wenn wir das Spiel jetzt verlieren, es passiert gar nichts, aber ich finde, als Erstligist Mainz musst du eigentlich eine 3-0-Führung über die 45 Minuten verteidigen können. Also, klar, ich lobe den FC Bayern für die Mentalität, für die Tatsache, dass nach der Halbzeit mit der Einwechslung von 3 Spielern, Musiala, Kane und Olise, sich das Blatt nochmal wendet, aber als Mainz musst du das einfach verteidigen können. Punkt. Und das ist jetzt keine Lobeshymne. Ich finde, die Lobeshymnen für den FC Bayern sind an der Stelle nicht richtig. Natürlich kann man das loben, diese Mentalität, dass eine Mannschaft einen 3-0-Rückstand wieder aufholt. Aber ich finde, man sollte mit einem viel kritischeren Blick auf Mainz gucken, weil das ist tatsächlich eine Schmach.
Ja, eine Schmach, sind große Worte, so. Andererseits muss man sagen, als ich die Aufstellung von Bayern gesehen habe und gesehen habe, dass es relativ schnell 2-3-0 stand, habe ich schon den Gedanken Wettbewerbsverzerrung im Kopf gehabt. weil ich es wirklich eigentlich ein bisschen unfair fand, so ein Stück weit, weil es ja für Mainz schon auch noch um was geht. Und deshalb Habe ich wirklich so kurz an Wettbewerbsverzerrung gedacht. Andererseits haben sich ja eingefangen, obwohl sie ja mit Ito und Kim, also wer mit Ito und Kim in der Innenverteidigung anfängt, der will auch 3 Gegentore bekommen.
Das will ich auch nochmal ganz kurz anmerken, weil das wirft auch, finde ich, große Vergleiche zu unserem Spiel auf, bei dem auch zum Beispiel Kane verletzt gefehlt hat und Olise auch erst in der 60. Minute eingewechselt wurde. Und ich glaube, man muss es wirklich so hart formulieren, es ist so, dass diese zwei Spieler so in so einer Sphäre mittlerweile spielen in der Bundesliga, zumindest auch gerade in dieser Saison, Michael Olise, dass du halt, also du kannst diese Spieler im Endeffekt nicht so verteidigen, dass sie kein Tor machen. Also das ist schon nochmal ein Level, also gerade auch bei Freiburg war das so, weil als Olise drinnen war, da war klar, dass dieses Spiel auf jeden Fall nochmal eine Wendung nimmt und das ist jetzt genau das Gleiche, die kamen in der 46. Minute rein, haben beide getroffen. Das ist schon nochmal ein Level, das hat man lange nicht mehr so, also so eine Dominanz hat man lange nicht mehr in der Bundesliga gesehen. Würde mal sagen, vielleicht Haaland war noch so ein krass spielentscheidender Spieler, teilweise Lewandowski, aber ich weiß nicht, ob euch ein Spieler einfällt oder Spieler, die so dominierend waren und so vorausschauend treffsicher, wenn sie reingekommen sind oder gespielt haben.
Ich würde sagen, Robben und Ribéry waren Spieler,
die haben doch auch nicht so viel getroffen, oder?
Nee, die haben nicht so viel getroffen, aber es war schon ein Unterschied. Also ob Hamid Altintop oder Ribéry links außen gespielt hat, oder Douglas Costa oder Arjen Robben, das war schon bemerkbar. Aber ich sehe den Punkt, aber es ist, also meiner Meinung nach gehört es nicht zu einem Erstligist, eine 3-0-Führung so einfach aus den Händen zu geben. Sorry, dass ich da auf Mainz rumreite, aber es kann doch wirklich nicht sein, dass Dominic Kohr trifft, worüber ich mich sehr freue, weil den habe ich auf Kickbase. Und dann bist du auf dieser Wolke und dann kriegst du nochmal 4 eingeschenkt. Das ist doch einfach schade.
Ja, aber Hannes, du musst ja jetzt schon auch mal ein bisschen das Ganze in Relation setzen. Also Mainz war bis vor kurzem eine Mannschaft, die krass gegen den Abstieg gespielt hat. Jetzt guckst du dir mal die Spieler an, die da stehen, und dann guckst du dir mal an, was Bayern einwechselt. Das ist Kane, Olise, Musiala, Tah. Das sind 4 der wahrscheinlich besten, ich sag mal, 25 Spieler der Welt momentan. So. Und wenn du nur Kane, Olise und Musiala sagst, dann sind es wahrscheinlich 4 der Top 10 Spieler momentan der Welt. Also das ist, machen wir uns nichts vor, das ist eine andere Sportart, die da betrieben wird. So, also dass das Kollegen sind auf dem Papier, die Spieler von Mainz 05, wo du wahrscheinlich 80% nicht mal kennst, das ist ein unfairer Wettbewerb. Deshalb, ich finde es immer noch nachvollziehbar, dass man gegen diese Offensive 4 Gegentore bekommt. Wenn die Spieler von Anfang an gespielt hätten, hätten sie wahrscheinlich von Anfang an 4 Gegentore bekommen. Ob sie die halt nach einer 3-0-Führung bekommen oder nicht, köpfte gesprungen. Deshalb, ich würde da jetzt mal den FSV ein bisschen in Schutz nehmen.
Ich verstehe den Punkt und ich sehe es auch, es wäre andersrum, wenn Bayern 4-0 geführt hätte zur Halbzeit und dann die Mainzer 3 Tore schießen. Dann würden wir alle sagen, so, boah, Mainz hat sich nochmal krass gefangen, crazy, dass man gegen den FC Bayern so spielen kann und 3 Tore schießt. Aber jetzt ist halt andersrum das Ding. Ich habe mich sehr gefreut. Ich muss aber sagen, es war auch so ein Spiel, wo ich so ein bisschen mir dachte, so fuck, ja, also es gibt halt keine Konkurrenz in dem Sinne. Es gibt halt keinen Weg, diese Bayern zu stoppen in der Liga.
Ja, FC Augsburg hat das Gegenteil bewiesen.
Ja, aber das ist schon, also diese Saison ist es leider sehr, sehr offensichtlich. Ich meine, wir haben ja in historisch naher Vergangenheit auch Saisons erlebt, wo der FC Bayern wirklich sehr schlagbar auch war oder angeschlagen, gerade unter Tuchel und auch teilweise unter Nagelsmann gab es da hin und wieder auch schon echt Niederlagen, die verdient waren, wo man auch so gemeint hat, okay, da stimmt irgendwas nicht in der Mannschaft, aber es scheint schon wirklich so zu sein, dass das Konstrukt FC Bayern als Mannschaft wirklich sehr gut funktioniert, die Rollen klar verteilt sind und Kompanie, das muss man jetzt einfach auch mal sagen, guten Job gemacht hat, Walle winkt ab, aber das ist ja jetzt einfach ein Fact. Ich finde,
ja, nein, ich winke ja nur deswegen ab, weil wir schon so viel über den FC Bayern gesprochen haben. Wir haben sie so viel gelobt. Wir werden in den nächsten 3 Wochen sehr, sehr viel über Bayern sprechen. Wahrscheinlich ausschließlich, weil das halt der einzig spannende Wettbewerb jetzt erstmal noch ist. Dementsprechend, würde ich sagen, Strich drunter, Bayern hat dieses Ding spektakulär noch gewonnen und ansonsten drehen wir noch genug über diese Mannschaften und werden noch genug Lobeshymnen haben, oder?
Absolut. Ja. Also ich habe auch ein bisschen auf Mainz rumgeschossen, um eben nicht klassisch den FC Bayern wieder über den grünen Klee zu loben.
Aha, das ist die Strategie dahinter. Ja, Mainz ist schon auch faszinierend. Ja, man muss vielleicht noch sagen dazu, das Thema Mainz ist ein bisschen schade, weil die natürlich aufgrund dieser wirklich hervorragenden Leistung in der Rückrunde ja sicher auch noch teilweise ein bisschen Chancen erhofft haben auf die internationalen Plätze. Wenn die jetzt gewonnen hätten, wären sie ja bei 37 Punkten. Das wäre jetzt gar nicht mal so abwegig gewesen auf Platz 7. Aber ich glaube, damit ist es auch diese Saison vorbei. Vielleicht auch besser so, wenn sie nächste Saison mal wieder in Ruhe irgendwie Fußball spielen können und sich nicht noch auf die internationalen Wettbewerbe konzentrieren müssen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht.
Absolut. Dann eine letzte Nachricht noch zum FC Bayern und das ist die allerletzte, ist, dass leider Serge Gnabry ausfallen wird für den Rest der Saison und somit auch für die WM. Das ist ein wirklich großer Verlust, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das ist ein echt der Form, wo er jetzt gerade war, ein Riesenverlust für den DFB.
Extrem schade, ein bisschen auch poetisch, dass Musiala sich zu Beginn der Saison bzw. zu Ende der letzten Saison so schlimm verletzt hat, dass Gnabry nochmal in die erste Mannschaft gerückt ist und sich beweisen konnte. Und jetzt, wo es soweit ist und diese Chance wirklich auch genutzt hatte, er verletzt ausfällt. Extrem schade für ihn, für die Mannschaft, für den DFB. Aber damals, 2014, haben wir auch alle gesagt, ohne Marco Reus wird es gar nichts, weil er unser Leistungsträger ist. Gnabry ist jetzt nicht der Leistungsträger des DFBs, aber natürlich auf jeden Fall ein wichtiger Spieler. Vielleicht wiederholt sich die Geschichte und wir holen wieder erwartens den WM-Titel.
Man darf ja träumen, Hannes, ne? Man darf ja träumen.
Genau.
Dann wollen wir noch einen kleinen Blick nach England werfen. Und zwar, ich habe es letzte Woche schon mal ein bisschen angesprochen, das City-Arsenal ist ja wieder ein spektakulärer, also es wurde wieder zu einem spektakulären Meisterkampf, weil Arsenal einen spektakulären Meisterkampf daraus machen hat lassen. Es sind noch 3 Punkte Unterschied voraus für Arsenal City, aber mit einem Spiel weniger. Nichtsdestotrotz wollen wir aber in den Tabellenkeller schauen und zwar zu einer einst, ich würde sagen, einer einst schon großen Größe im europäischen Fußball. Also nicht ganz irrelevante Mannschaft Tottenham, Ex-Verein von Harry Kane, steckt tief, tief drin im Abstiegskampf. 2 Punkte vor dem rettenden Ufer. Was ist da denn los?
Tottenham gehört historisch zu den Big Six, diese Mannschaften, die man immer anspricht, wenn es um den englischen Fußball geht. Die waren jetzt, seitdem wir Fußball schauen, nicht so erfolgreich. Also die haben noch nie die Premier League gewonnen, seitdem ich am Leben bin. Sie haben den FA Cup noch nie gewonnen. Also Kane hatte bis zu seinem Wechsel zu Bayern keine Trophäe geholt. Nichtsdestotrotz waren die immer eine Mannschaft, von der man solide Performance erwarten konnte. Weißt, die waren des Öfteren Nummer 2 in der Premier League. Die standen 2019 im Champions League Finale, sind jetzt also kein Blinder. Was sie aber haben, tatsächlich ist ein riesen Management-Problem, nämlich groß einkaufen, nicht die allergrößten Spieler, aber so Tier 2, viel Geld ausgeben und konzeptlos in die Liga gehen. Und es zieht sich ja schon länger. Weißt du, also Tottenham hat ja letzte Saison alles ein bisschen gerettet durch diesen Europa-League-Sieg, aber da sind sie auch auf dem 16. Platz gelandet. Also das war jetzt auch nicht so rosig. Und jetzt haben sie halt gar keinen Titel, der irgendwie die Saison retten könnte. Und ich denke, auch wenn es finanziell katastrophal wäre, dass Tottenham einen Abstieg braucht. Weil anders sehe ich keinen, ich sehe ansonsten keinen anderen Initiator wie diese Mannschaft, die ja seit Jahren unter dem Besitz von diesem Levy ist, Levy, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, der 80% der Anteile besitzt. Jahrelang ist Tottenham unter diesen Fittichen gewesen und unerfolgreich. Dementsprechend, ich glaube, dieser Abstieg, so schmerzhaft er auch wäre für North London, für die Finanzen des Vereins, er ist notwendig, um einen Neustart zu haben.
Das ist ganz interessant dass Tottenham, und das ist, ich weiß nicht, wie viele Beispiele es dafür gibt, auch vor allem durch den Bau des neuen Stadions von der White Hart Lane, so massiv in Verschuldung gegangen ist und so viele Ausgaben hat, das hat ja über 1 Milliarde gekostet, dass das viele gehen relativ genau in dem Zeitraum, wo sie sehr erfolgreich auch in der Champions League waren mit Pochettino und dass in diesem Rahmen die Finanzen so gesprengt wurden, dass sie eben diesen Stil nicht mehr halten konnten, den sie davor hatten. Und dann eben in diese Konzeptlosigkeit so ein bisschen abgerutscht sind. Also sich fast sogar so ein bisschen überschätzt haben, was ihre Wirkung anging. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Anfang vom Ende damals gewesen, der Stadionbau. Das ist ja auch zum Beispiel Alemannia Aachen, kannst du da nennen, zum Beispiel, dass das auch ein Problem war. Oder letztlich auch 1860 München mit der Allianz Arena, dass es immer auch eine sehr große Finanzleistung ist, die Vereine da bringen müssen. Und da auf jeden Fall durchaus auch ein Faktor war. Und ich finde, ich muss auch dazu sagen, irgendwie, ich habe nie ganz verstanden, warum man dann den anderen Trainer, den Postecoglou oder wie man ihn ausspricht, der die Europa League letzte Saison geholt hat, entlassen hat. Klar, der wurde 16. Aber ich finde, einen amtierenden Europa League-Trainer-Gewinner, den zu entlassen, das ist schon heftig. Und irgendwie, der muss sich ja wahrscheinlich jetzt schon ins Fäustchen lachen gerade, oder?
So wie Walle über die Main Character Moments der Schiedsrichter spricht, ist ja bei Tottenham wirklich ein Main Character Owner Moment seit mehreren Saisons. Mourinho hat ja auch kurz Tottenham gecoacht und wurde am Tag vorm FA Cup Finale gegen City auch entlassen. Weißt, vielleicht wäre das der Moment gewesen, wo man mal wieder einen relevanten Titel holt. Warum Ange Postecoglou da rausgeflogen ist, verstehe ich überhaupt nicht. Er hat ja auch bei der Feier von dem Europa League Titel gesagt, the third season is always the best season. Und es wäre ja seine dritte Saison gewesen. Ja. Und dann wurde er gefeuert, bevor das überhaupt so weit kam. Ja, nee, also ich glaube, bei Tottenham ist es vor allem, so sehe ich das, die Konzeptlosigkeit, die den Verein jetzt dahin gebracht hat, dahin manövriert hat, wo die jetzt stehen.
Vor allem, ganz kurz noch zu dem. Entschuldigung. Sorry, Walle, du?
Nee, ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass das, also ich würde dir da zustimmen, Hannes, weil wenn man auf das Papier schaut, dann sind das ja eigentlich, das sind ja keine schlechten Spieler, die da spielen, ne? Also das sind jetzt keine komplett Blinden eigentlich so. Deshalb ist es schon wirklich sehr verwunderlich und muss ein strukturelles Problem sein, ja.
Ja, und ich meine, die Finanzen, die Noah angesprochen hat, das stimmt, die haben finanzielle Schwierigkeiten, aber zum Beispiel die 100 Millionen Euro von einem Harry Kane haben sie investiert in Palinha und Xavi Simmons. Du dir denken kannst, ja, das sind gute Spieler. Und Xavi Simmons, den haben wir wirklich jahrelang auch im Rahmen dieses Podcasts gelobt und haben gesagt, was ein krasser Kicker das ist. Aber der hat halt einfach nichts gebracht. Es ist ein bisschen damals wie Barcelona mit dem Geld von Neymar, dass das einfach ideenlos in Coutinho, Dembélé und Griezmann gesteckt wurde. Und erst im Nachhinein hat man gecheckt, hey, die passen gar nicht in unsere Spielidee, in unsere Spielphilosophie. Mhm. Es ist super schade, weil Tottenham gehört so ein bisschen dazu. Weißt, das ist ja keine Mannschaft, wo du denkst, die sind richtig gefährlich, aber die gehören immer dazu. So ein bisschen Achtelfinale, Champions League waren die mal dabei, Top 4, Premier League, FA Cup Finale, so ein paar Sachen. Aber der Downfall ist legendär und er wird durchgezogen werden. Ich sag, wir sehen Tottenham nächste Saison in der Championship.
Das ist tatsächlich interessant, weil ich finde, in der Premier League gab es jetzt echt wenig, also gerade im Vergleich zur Bundesliga, wo ja wirklich Giganten, sage ich jetzt mal, abgestiegen sind, mit Schalke, auch mal Bremen, Frankfurt war unten, Hertha, ob das ein Gigant ist, das steht auf einem anderen Stern, aber es ist auf jeden Fall dieses Favoritensterben ist viel krasser in der Bundesliga als in der Premier League, und da finde ich jetzt interessant, dass Tottenham so ein bisschen der erste Club ist, der, sag ich mal, da wirklich in Gefahr gerät.
Sorry, da muss ich kurz dazwischen grätschen. Wir haben halt das Gigantensterben in der Premier League nicht erlebt. Nottingham Forest, zweimal Champions League-Sieger, jahrelang irrelevant gewesen.
Von den aktuellen Vereinen kann man ja auch, also es liegt ja auch auf der Hand, warum das nicht passiert. Weil die halt einfach unlimited money haben und
absolut.
Wenn du halt einmal in der Bundesliga misswirtschaftest, wie es halt Schalke über Jahre gemacht hat, oder auch der HSV oder auch die Hertha, dann zahlst du halt langfristig Payback. Und das ist in der Premier League halt nicht so, du kannst ja misswirtschaften, wie du willst, weil es halt einfach, sobald du einen Geldgeber wieder findest, der halt einfach weiter Kohle reinbuttert, hast du das Problem einfach nicht. Also es ist ja ein Downfall, es ist ja in der Premier League im Normalfall sowas wie Chelsea oder Man U gewesen, die sich dann halt mal ein paar Jahre im Mittelfeld bewegen oder in der Euroleague statt in der Champions League, aber die rehabilitieren sich ja auch irgendwann. Ne, das sehen wir jetzt bei Man U, jetzt sind sie wieder Dritte. Und das ist halt einfach deshalb der Fall, weil die können sich das leisten, halt einfach mal ein paar schlechte Jahre zu haben. Die sind nicht zwingend darauf angewiesen, dass sie die Champions League-Gelder bekommen, sie sind nicht zwingend darauf angewiesen, dass sie die hohen TV-Einnahmen bekommen, weil das Geld halt einfach unlimited da ist. Das heißt, es gibt einfach diesen Payback nicht.
Aber deswegen ist es ja so gerade so interessant, dass Tottenham so einen Downfall hat, weil eigentlich müssten die ja aufgrund des vielen Geldes jetzt sich da rauskaufen können. Scheinbar, eventuell, sag ich mal, ist es nicht der Fall. Ich fände es auch spannend zu sehen, was passiert, wenn so ein großer Verein so tief sinken kann. Dann würde ich mir wünschen, dass es bei Chelsea noch passiert, weil die auch eine Misswirtschaft an den Tag legen, dass es schon horrend ist. Aber bei Tottenham wird es auf jeden Fall spannend.
Ja, Chelsea, finde ich, die könnten wirklich Kurse bei NBA-Mastergängen anbieten. Liam Rossinho, ein Coach, der wirklich gar keine Ahnung hat, 6 Jahre Arbeitsvertrag, und den entlassen sie nach 200 Tagen und müssen nämlich 32 Millionen Euro Abfindung zahlen. Kennt ihr Mudrik noch?
Ja.
Zeig euch den Namen noch
was. Ja. Macht sie ein schönes Leben, ne?
Ja. Der hat ein ultra geiles Leben. Positiv auf Doping, chillt zu Hause mit seiner Freundin, trainiert ab und zu ein bisschen Sprints, weil er gesagt hat, er will für die Ukraine Kurzstreckenläufer sein, und verdient die nächsten 6 Jahre Geld von Chelsea.
Was ich so krass finde, jetzt ganz kurz noch zu Chelsea, was ich gelesen habe und wirklich schade ist, dass du mit Liam Rossinho ja einen Coach hat, der bei Straßburg echt ein gutes Ding am Laufen hatte. Den holst du da raus und hast in den 4 Monaten eigentlich praktisch deine Karriere zerstört. Das finde ich schon heftig, dass dann so einzelne Personen darunter leiden müssen. In Tottenham ja ähnlich jetzt, keine Ahnung, Timo Werner, der dann irgendwie da auch nicht irgendwie funktioniert in dem System. Ich sag mal sogar an Xavi Simmons, der irgendwie eigentlich auch ein vielversprechender Spieler ist, jetzt da irgendwie untergeht. Kolo Muani, Mathis Tell, also da gehen ja auch Spieler zugrunde, die eigentlich echt Potenzial hatten und dann von solchen schlecht geführten, schlecht strukturierten Vereinen einfach, ja, deren Karriere zumindest unterbrochen wird oder halt auch im schlimmsten Fall zerstört wird.
Es gehen Talente verloren und das ist eigentlich das Traurigste in der ganzen Geschichte, oder? Also das kann man ja so ein bisschen in der Nutshell sagen. Naja, Leute, ihr könnt mir noch beim kleinen Problem weiterhelfen. Und zwar, ich bin heute ein bisschen angespannt. Heute könnte das Aufstiegsrennen entschieden werden. Ja. 13:30 Schalke Paderborn, Erster gegen Zweiter. Ich habe mich noch nicht final entschieden und da brauche ich eure Expertise. Gucke ich mir das an oder steige ich aufs Rad und fahre raus aus der Stadt und ignoriere das alles? Weil ich muss sagen, ich stehe schon arg unter Strom.
Mein Tipp, du schaust es dir an. Ja. Du bist dabei.
Du musst das anschauen.
Ich weiß nicht, ob das meiner Gesundheit gut tut.
Walle, sag du.
Ich werde mich in meinem Krankenbett dazuschalten. Ich werde es auch anschauen. Ich freue mich drauf. Und es wird bestimmt ein gutes Spiel. Ich glaube, ihr packt es. Ganz ehrlich.
Ja, ich habe mir gerade das überlegt, vielleicht mal, aber so, wenn ich jemanden finde, der das mit mir in der Sonne in der Tante Käthe anschaut, dann schaue ich es an. Und ansonsten düse ich ab. Und das ist vielleicht ganz gut, dass Hannes nicht da ist, weil der hätte auf jeden Fall Zeit.
Ja, also ich hätte auf jeden Fall geguckt, weil ich habe noch nie einen Aufstieg miterlebt. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen, also für mich ist das eine knifflige Frage, weil die Spiele, bei denen ich sehr nervös bin, sind meistens so Champions League Halbfinale. Also das ist eine andere Nervositätslage. Ich glaube, bei dir ist es jetzt gerade viel schlimmer. Aber wir drücken dir die Daumen. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Und was du mir versprechen musst. Ich weiß, du bist jetzt Familienvater. Du hast eine Hypothek. Aber wenn ihr heute aufsteigt, okay, wenn ihr heute aufsteigt, bestellst du dir 2-3 Bierchen und ich zahle die. Ich PayPal's dir auf meinen und Noahs Nacken und du genießt die Tatsache, dass ihr aufgestiegen seid.
Nein. Also noch langsam bleiben, rein rechnerisch, selbst wenn wir heute gewinnen, ist rein rechnerisch noch nichts entschieden. Ne? Also das muss man schon dazu sagen. Ja. Es ist noch alles möglich.
Das wäre schon sehr überraschend, wenn ihr das nicht mehr schafft. Also das wäre schon eine Masterclass.
Ja, Hannes, ich bin bei dir, wenn der rechnerische Aufstieg gelungen ist, dann wird das auf jeden Fall ordentlich begossen. Aber noch wollen wir die Kühe im Dorf lassen. Nee, die Kirche wollen wir im Dorf lassen.
die Kühe auch. Haben ein schönes Leben da.
Lassen wir die Kühe im Dorf. Ja, also denkt an mich heute Mittag, betet für mich mit und auf dass wir dann nächstes Jahr endlich wieder 3 VBH-Clubs in der ersten Liga haben.
Ja, das wäre
eine schöne Sache. Schön, Jungs. Ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren Sonntag. Machen wir noch Match of the Week? Sollen wir da noch irgendwas nächste Woche? Was müssen wir gucken? Sollen wir da noch ein bisschen was mitgeben? Hannes, ganz profan.
Ganz easy. Also meistens sage ich ja so, komm, ich will nicht der sein, aber ich bin halt jetzt der. Das vorgezogene Finale PSG gegen Bayern am Dienstag. Ich sitze im Zug leider, aber Gott sei Dank habe ich das Zone. Ich habe genug Daten, das wird schon klappen. Ach, echt? Ich setze mich nicht in den Ruhebereich und dann wird schon alles gut gehen.
Bei mir ist es auch recht einfach. Freiburg gegen Braga in Braga nächste Woche Donnerstag um 21 Uhr.
Geil, ich liefere das Gegenprogramm. Dritte Liga, Aufstiegskrache, MSV Duisburg gegen Energie Cottbus. Momentan punktgleich auf den Plätzen 3 und 4. Beide jeweils einen Punkt hinter Platz 2. Und an dieser Stelle möchte ich einen Kumpel zitieren, der im organisierten Fußball arbeitet. Ich werde meinen Job kündigen, wenn Cottbus, Rostock, Dresden und Magdeburg alle 4 gleichzeitig in der zweiten Liga spielen, verständlicherweise. Also wir könnten auf jeden Fall eine sehr starke Ostpräsenz in der zweiten Liga haben und damit auch, ich sag mal, aufreibende, hitzige Duelle.
Sehr schön. Das ist doch mal ein schönes Kontrastprogramm. Ich freue mich auf das Spiel heute, ich freue mich auf die Spiele nächste Woche, auch bei Bayern, das wird sicherlich sehr spannend. Ich weiß nicht, jetzt haben wir gar nicht gefragt, was Hannes zu meinen Takes sagt, aber das muss er sich vielleicht nochmal selber anhören.
Erzähle ich euch alles bei der nächsten Aufnahme, weil wir haben auch gar nicht über meinen Ausflug nach Istanbul gesprochen, wo es auch ein bisschen an der oder anderen Stelle um Fußball ging. Dementsprechend, nächste Woche ist auch noch eine Woche und da werden wir einiges zu besprechen haben und ich freue mich schon sehr darauf, weil ich muss auf den Zug. Ich fliege leider nicht von Sasbach nach München, auch wenn ich das gerne tun würde. Ich muss wie die ganz normalen Leute jetzt an den Bahngleis.
Hannes ab auf den Zug, Brian, gute Besserung, ab ins Bett. Danke. Und ich versuche mich jetzt bis 13:30 Uhr irgendwie zu beschäftigen, ohne den Koller zu kriegen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.